Sag mal, Matze, rätselst du gerne?
Ja, also wenn es die Zeit zulässt, ab und zu schon, ja.
Also, wenn jetzt zum Beispiel Wer wird Millionär laufen würde, dann
Ach
würdest du
so.
schon miträtseln, ne?
Ja, wobei, ja, so ganz erfolgreich bei solchen Fragen eher nicht, aber ja, mein größerer Sohn wird jetzt demnächst eingeschult, das ist noch kein Problem. Also
Ja, okay. Ja, gut,
da bin
okay.
ich noch
Also, wenn du da
dabei.
Probleme hättest, dann würde ich mir jetzt auch Gedanken machen.
Ja.
Aber ich saß mit ein paar Leuten zusammen am Samstag und da war ein ehemaliger Kollege mit dabei und dann habe ich gesagt, ich besuche, ist ja nicht richtig, ich begrüße in
Ja.
meiner nächsten Sendung einen aktiven Bundesliga-Profi, unter 35 Jahre alt, hat mal bei Borussia Dortmund gespielt, hat Tore im Derby geschossen, ist Weltmeister geworden, Confederations Cup-Sieger, DFB-Pokalsieger, Olympia-Silbermedaillengewinner. Und die haben gerätselt und gerätselt und die haben Namen genannt. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wärst du jetzt, glaube ich, schon mit diesen Informationen auf den richtigen Namen
Da wäre ich
gekommen,
drauf
denke ich.
gekommen, ja,
Ja, ich glaube
richtig.
auch. Erstmal schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich möchte an der Stelle betonen, das ist nicht selbstverständlich und schicke nochmal nette Grüße an den Kollegen Marco Hagemann, der den Kontakt hergestellt hat. Auch dafür nochmal herzlichen Dank. Ist das für dich eine Art Selbstverständlichkeit, dass du jetzt sagst, ich mache das mit, weil du so tickst?
Ja, also ich bin eigentlich relativ offen. Gerade auch Podcasts kamen ja die letzten Jahre immer mehr und bin auch ein großer Podcast-Fan und deswegen bin ich da eigentlich relativ offen. Das war ja vielleicht zu meiner Anfangszeit war ich eher so ein bisschen, ist auch glaube ich ein Stück weit normal als jüngerer Spieler, dass man da eher so ein bisschen zurückhaltender ist und sich erstmal so auf das Fußballerische konzentriert, anstatt jetzt da jede Woche irgendwie Interviews oder andere Anfragen anzunehmen. Aber nee, es macht mir, wie gesagt, gerade die Podcasts immer sehr, sehr viel Spaß. Deswegen war ich da relativ oder bin ich relativ gerne dabei und freue mich natürlich, dass so eine Anfrage dann kommt.
Was für Podcasts hörst du denn? Hörst du dann hauptsächlich aus dem Bereich Sport-Podcasts oder geht das auch in eine andere Richtung?
Geht auch in eine andere Richtung. Also klar, gemischtes Hack. Das war so der erste Podcast oder der Podcast, der mich quasi dahin gebracht hat. Klar, die ein oder anderen Fußball-Podcasts sind schon dabei, aber ich bin da auch mal ganz froh über andere Sachen ja zu hören, wenn man auch mal ja ein bisschen Abstand hat vom Fußball. Deswegen ja, geht's ganz, ganz vielschichtig. Also geht von True Crime Sachen, die ganz spannend sind, zu anderen Sachen. Also, wie gesagt, bin da eigentlich relativ breit aufgestellt, würde ich sagen.
Aber wann hörst du die denn, wenn du zum Training fährst? Das ist wahrscheinlich für dich ein kurzer Weg.
Ja, zum Training, klar, wir sind jetzt auch viel unterwegs, mit den ganzen Reisen, im Flieger oder manchmal auch zum Einschlafen. Also, wenn es mal eine Nacht gibt, gerade so nach dem Spiel, nach einem Abendspiel, wo man so ein bisschen, ja, wo das Adrenalin noch da ist und es schon spät ist und man nicht einschlafen kann, dann ja, bringt einen ein Podcast dann auch auf andere Gedanken.
Ist das denn eigentlich so, wenn ihr jetzt, ich sag mal, ein 21-Uhr-Spiel habt, international, ja,
Ja.
und egal wie das Ergebnis ist, dass du dann erst so um 2, 3 Uhr wirklich richtig zur Ruhe kommst?
Ja, also 2, 3 Uhr ist bei mir noch relativ früh. Also
Wow,
war schon,
okay.
ja, das war aber schon immer so. Gerade, klar, so Mittagsspiele ist kein Problem, aber die Abendspiele, wenn du dann den ganzen Tag im Hotel bist und dann hast du ja auch meistens noch Mittagsschlaf, also bist maximal ausgeruht für das Abendspiel. Und dann, also du spielst ja auch bis ungefähr 23 Uhr und dann bist du dann im Stadion auf dem Weg dann nach Hause bist oder ins Hotel, ist da dann schon locker 0 Uhr oder 12:30 und dann gibt es meistens noch so einen Abendsnack oder Abendessen oder Nachtessen. Und dann, ja, also es kann schon mal, wie gesagt, wenn es gut läuft, 2, 3 Uhr werden, wenn ich bis ich einschlafe. Es kann aber meistens wird es dann eher 3:30, 4:00 und gab auch schon
Okay.
Spiele, wo ich gar nicht geschlafen habe. Also maximal dann 20 Minuten, wo ich dann so um, keine Ahnung, 5:30 mal eingeschlafen bin oder 6. Aber das war dann kein Schlaf, sondern dann am nächsten Morgen war es dann schon wieder, ja, ist ja schon alles wieder durchgetaktet, also Frühstück und Regenerationstraining. Also ist immer unterschiedlich, aber mittlerweile mit zwei Kindern nimmt man natürlich jede Stunde Schlaf mit. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber wie gesagt, die Normalität ist eigentlich eher so zwischen 3 und 4.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, dein Ältester, der wird jetzt eingeschult. Das heißt, da habt ihr noch nicht wieder in Freiburg gelebt. Da gehe ich mal von aus, dass er auch in Mönchengladbach geboren ist oder da zumindest in der Ecke. Aber hast du damals Schwierigkeiten gehabt, genug Schlaf zu finden? Weil man das ja häufig auch sagt bei Profisportlern, wenn die dann Eltern werden, das ist gar nicht so leicht, sich daran zu gewöhnen.
Ja, also bei mir war es eher umgekehrt. Zum einen hatte ich eine sehr, sehr hilfsbereite Frau, die mir dann natürlich gerade vor Spielen dann immer auch geholfen hat, dass ich zum Beispiel im Keller schlafen konnte oder wie auch immer, die 2 Tage vorm Spiel. Zum anderen ist mein ältester Sohn dann auch während der Corona-Zeit geboren. Das heißt, es war dann erstmal, ich weiß gar nicht, erstmal 2-3 Monate oder ich weiß gar nicht, wie lang die Pause war vom Fußball, aber bestimmt so 2-3 Monate Pause. Und deswegen war der Start, sage ich jetzt mal, für uns als Familie natürlich jetzt nicht angenehm, aber man hat sich natürlich besser anpassen können an die Gegebenheiten, als wenn jetzt irgendwie ich auch 3-4 Tage, alle 3-4 Tage wieder weg gewesen wäre und unterwegs gewesen wäre. Genau, und so war damals der Start, aber ich habe da ehrlicherweise eher wahnsinnig viel Kraft immer rausziehen können bei den oder nach den Geburten quasi von meinen Kindern, weil das natürlich ja ein unfassbar schönes Erlebnis ist und natürlich wenn nicht sogar das Schönste, was man haben kann mit den eigenen Kindern. Und das hat mir so viel Kraft dann auch für andere Bereiche gegeben, dass ich da ehrlicherweise wie gesagt, sehr, sehr viel Energie hatte auch für andere Dinge.
Dieses Spiel jetzt, wo du da nur vielleicht so 20 Minuten gespielt hast, ist das ein konkretes gewesen? Kannst du dich daran erinnern? War das speziell, dass du da so schwer in den Schlaf gefunden hast? Ist da irgendwas passiert in dem Spiel, dass du vielleicht vom Platz geflogen bist, ein Eigentor geschossen hast oder sowas? Oder warum war das damals so?
Nee, das ist immer sehr, sehr unabhängig vom Spielverlauf, würde ich sagen. Also klar, macht es einen Unterschied, ob man 90 Minuten spielt oder gar nicht gespielt hat. Ich glaube, das hat vielleicht so ein bisschen Einfluss gehabt, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass es unabhängig vom Spielverlauf ist. Es ist einfach, wie gesagt, wenn man da mittags irgendwie 2 Stunden geschlafen hat im Hotel, dann ist man automatisch nicht, oder bin ich dann automatisch einfach nicht mehr so müde. Es gibt aber auch Abendspiele, wo ich mittags einfach nicht geschlafen habe, weil ich schon so ausgeruht war und dann abends dafür früher schlafen konnte. Also das hat, glaube ich, eher weniger mit dem Spiel dann an sich zu tun, sondern einfach wie die Gesamtlage ist bei mir. Ob man aus einer englischen Woche kommt, ob man davor irgendwie eine Woche nicht gespielt hat. Also ist immer ganz, ganz unterschiedlich.
Ich muss ja den Leuten draußen ein bisschen erklären, worüber wir heute sprechen, weil die könnten ja sagen, ja, warum lädt ihr denn einen Spieler ein, der gar nicht mehr für Borussia Dortmund spielt? Aber mit Marco Hagemann habe ich ja auch ein bisschen über deine Stiftung gesprochen. Ja. Das ist heute auf jeden Fall auch Thema, ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir das tun und dass wir da auch einen längeren Part mal drüber sprechen. Sprechen natürlich auch über deine Zeit bei Borussia Dortmund. Ich möchte ein bisschen auch über Druck sprechen, den man hat als Profi. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird ständig beobachtet. Ja, gerade wenn man dann zu einem Verein kommt, der extrem groß ist, der von den Medien sehr intensiv begleitet wird. Das ist auf jeden Fall Thema. Du hast unter extrem guten Trainern gearbeitet, also sehr prominenten Trainern auch. Dieses Ereignis WM 2014, dann Olympia 2016, Pokalsieg 2017, das kam alles relativ schnell, liegt schon ein paar Jahre zurück. Da würde ich gerne wissen, wie hast du das erlebt? Also, ich glaube, wir können uns auf ein tolles Gespräch freuen. Ich wusste nicht, dass wir zunächst mal darüber sprechen, wie viel du schläfst. Aber gut, okay, manchmal kommt es halt so. Und das darf ich auch nicht vergessen an der Stelle. Alle Informationen zu diesem Podcast bekommt ihr auf schwarzgelberunde.de und ihr könnt uns sehr, sehr gerne folgen. Das kostet auch alles kein Geld. Bei Instagram, bei YouTube abonnieren, kommentieren, liken, anderen irgendwie einen Link schicken. Das könnt ihr sehr, sehr gerne tun und ihr könnt auch dieses Format unterstützen. Auch da findet ihr alle Infos auf unserer Internetseite. Tja, wo anfangen? Ich fange mal an mit der Fritz-Walter-Medaille. Ja, die bekommt ja der beste Nachwuchsspieler des Landes. Ich muss jetzt gerade noch mal schauen, damit ich da auch nichts Falsches sage. Es ist ja schon 2-3 Jahre her, dass du diesen Preis gewonnen hast. Ja, genau. Aber es wird halt nicht jeder damit ausgezeichnet. Ich glaube, Mario Götze hat die auch bekommen. Ja? Also wirklich schon sehr, sehr talentierte Spieler. Und zweimal in Gold sogar. Einmal U18 2012 und einmal 2013 dann im U19-Bereich. Wenn man diese Auszeichnung bekommt in diesem Alter, welche Gedanken hat man dann als junges Talent? Weil dann ja im Prinzip schon klar ist, es geht für mich wahrscheinlich relativ gut weiter, aber ich muss auch noch ordentlich was tun.
Ja, also genau so eigentlich. Also es war für mich persönlich so eine Mischung von Ansporn natürlich, aber auch ein gewisser Druck. Also du hast natürlich jetzt eine Auszeichnung, die quasi implementiert, dass du in deinem Jahrgang der Beste sein sollst. Und das ist für mich natürlich dann auch so gewesen, dass ich das dann auch zeigen wollte, beziehungsweise mit dieser Auszeichnung auch richtig umgehen wollte. Und das hat mir eben diesen Ehrgeiz auch ein Stück weit ausgelöst, dass ich mit schon sehr, sehr früh, mit 16, 17 einfach das zeigen wollte, was ich kann, beziehungsweise auch mehr machen wollte und auch musste als andere, weil ich jetzt, klar, natürlich hat jeder Talent, sage ich jetzt mal, aber ich war jetzt nie so der Spieler, wo du sagst, wow, der wird auf jeden Fall Nationalspieler. Also das war schon immer so mein Credo, dass ich mir das alles immer auch hart erarbeiten musste, und das war sehr, sehr früh angefangen, und deshalb glaube ich, hat so eine Auszeichnung mir das dann auch auf der einen Seite natürlich in dem Weg dann auch bestätigt, da dran zu bleiben. Auf der anderen Seite, klar, gab es auch schon Gewinner von der Medaille, die dann vielleicht kein Profi geworden sind, aus unterschiedlichsten Gründen, und dass das auch einen gewissen Druck dann einfach auslöst oder Erwartungshaltung auslöst. Und das war, wie gesagt, so ein bisschen mein Start beziehungsweise mein Ansporn, das auf jeden Fall zu den Profis zu schaffen oder schaffen zu wollen.
Also es war für dich keine Bürde, weil das kann ja auch passieren.
Ja, das war es jetzt nicht. Aber nochmal, es war schon so ein bisschen, du spielst jetzt auch nicht bei Bayern München in der Jugend, sondern beim kleinen SC Freiburg. Damals war es ja nochmal ein bisschen kleiner als jetzt vielleicht heutzutage. Und natürlich war das in gewisser Weise auch ein Vorschusslorbeeren, aber es war auch ein Stück weit Druck einfach da, dass dann klar, bestmöglich irgendwie irgendwann dann so einen Profis schaffen zu können.
Du hast jetzt eben gesagt, dass du natürlich noch anders reagiert hast auf Interviewanfragen oder andere Anfragen zu Beginn deiner Karriere. Ja. Damals ging es ja auch, würde ich jetzt mal so formulieren, relativ schnell. Du hast dann relativ schnell auch in der Bundesliga gespielt. Der SC Freiburg ist ja mittlerweile ein absolut etablierter Erstligist. Mittlerweile spielt er regelmäßig im Europapokal, was ich hervorragend finde, wenn man auch überlegt, welchen Weg dieser Verein auch gemacht hat. Ich will nicht sagen, dass es zu schnell ging, auf gar keinen Fall, aber wie hast du das denn damals erlebt? Also hat man überhaupt die Zeit, als junger Spieler darüber irgendwie nachzudenken?
Nee, also klar, natürlich schon drüber nachzudenken, aber es war im Vergleich zu einem erfahrenen Spieler, und ich habe das auch früher ein Stück weit unterschätzt, dass es oft hieß, wenn man das hört man ja heute noch, ja, der hat Erfahrung. So, und damit konnte ich als junger Spieler nie was anfangen. Und heute merke ich, wenn man selber die Erfahrung dann hat, was das für einen Unterschied ausmacht, auf dem Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Und natürlich war das damals wahnsinnig schnell, ging das wahnsinnig schnell. Ich glaube, war mit eben kurz nach meinem, da mit 17 dann zum ersten Mal bei den Profis dabei im Trainingslager, dann 2 Tage nach meinem 18. Geburtstag das erste Spiel mit dem Tor und es ging dann immer, ja, gerade so weiter. Wir haben dann aus aussichtsloser Situation den Klassenerhalt geschafft in der Rückrunde. Wie gesagt, es ging dann weiter. Ich habe dann relativ schnell dann mit 19 oder mit 20 schon in der U21 gespielt und ja, wurde mit 20 Nationalspieler. Also es hat irgendwie kein Ende gehabt. Natürlich mit der Krönung dann mit dem Weltmeistertitel mit 20 und auch dem Wechsel mit 20 zu Borussia Dortmund. Und es ging immer eine Stufe weiter und klar, im Nachhinein das zu verarbeiten war schwierig. Ich habe dann trotzdem natürlich versucht, oder ich hatte natürlich auch die Unterstützung mit dem Verein und natürlich auch mit Christian Streich, der sehr, sehr, sehr darauf geachtet hat, dass da jetzt kein überschwänglicher Hype dann entstanden ist. Und war da eigentlich oder habe mich da eigentlich relativ gut gefühlt. Klar, natürlich, wenn es positiv läuft, gelingt das auch besser, als wenn man jede Negativ-Schlagzeile nacheinander draufkriegt. Deswegen war das auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schön, dass es so gelaufen ist mit, wie gesagt, 18, 19, 20. Aber ich habe dann auch relativ schnell dann natürlich auch die Kehrseite kennengelernt und auch das gehört dazu und das sind auch, wie gesagt, diese Erfahrungen, die man dann machen muss auch und die ich dann auch gerne gemacht habe. Natürlich in der Phase fühlt sich dann nicht gut an, aber je früher die Erfahrungen gemacht werden, desto besser kann man daraus lernen und deswegen will ich die Zeit auch gar nicht missen, aber klar, natürlich mit jetzt mittlerweile 32 hat man das natürlich anders auch einfach eingeordnet und einfach anders auch, oder würde man das einfach auch anders wahrnehmen, würde ich schon sagen.
Ja, das ist interessant, weil ich würde gerne von dir wissen, ob du mit den Erfahrungswerten, die du jetzt mittlerweile hast, sagst, 2 Jahre später zu Borussia Dortmund zu gehen, wäre vielleicht für mich besser gewesen.
Ich glaube, da würden jetzt nicht 2 Jahre reichen. aber grundsätzlich glaube ich war ich der Meinung und bin ich auch mittlerweile immer noch der Meinung, dass je früher man die Erfahrung macht, desto besser kann man daraus lernen und je früher kann man auch daraus lernen. Also wenn ich den Schritt jetzt zum Beispiel erst mit, du hast jetzt 22 gesagt, wenn ich den jetzt erst mit 22 gemacht hätte, ich hätte trotzdem die Umstellung einfach gebraucht. Also dann hätte ich halt, das wäre einfach das Problem in Anführungszeichen, wäre einfach verschoben, um 2, 3 Jahre nach hinten verschoben. Aber das war mir ehrlicherweise auch bewusst, dass ich gerade von bei so einem Schritt jetzt von Freiburg nach Dortmund da und auch mit dem Vergleich, dass Freiburg ja früher schon nochmal eher um den Abstieg auch gespielt hat, dass ich da auf jeden Fall ein paar Monate oder ein halbes Jahr brauche, um gerade bei so einem Verein wie Borussia Dortmund anzukommen und so war es ja dann auch und wie gesagt, die Erfahrung, je früher, desto besser. Da bin ich weiterhin der Meinung, weil es bleibt dann auch automatisch mehr Zeit, das dann auch wieder gerade zu biegen, richtig zu stellen und auch aufzuholen, die fehlenden Qualitätsmerkmale, sage ich jetzt mal, die man dann relativ schnell dann auch lernt. Und ja, wie gesagt, das würde ich schon so sagen und ja, da bin ich dann ehrlicherweise auch froh und dankbar, dass ich die dann so früh dann auch machen durfte. Sowohl die, natürlich die schönen Erfahrungswerte, aber auch die negativen Erfahrungswerte, die dann natürlich einen ja reifen lassen, die dann auch lernen lassen von diesen Fehlern, die man dann macht oder diese negativen Erfahrungswerte, die man dann macht einfach, die sind dann einfach, wenn man die richtigen Schlüsse draus zieht, im Nachhinein dann auch Gold wert.
Du bist natürlich zu Borussia Dortmund gekommen zu einem Zeitpunkt, wo die Ära Jürgen Klopp zu Ende gegangen ist. Und das war ja alles andere als ein leichtes Jahr für den BVB. Also ich kann mich erinnern, da gab es dann irgendwann mal ein Spiel, da war Borussia Dortmund, glaube ich, letzter in der Tabelle. Ja, und das auch nicht irgendwie nach dem dritten oder vierten Spieltag, sondern zu Beginn, glaube ich, der Rückrunde oder irgendwie im Winter, tief im Winter. Und da hat man sich natürlich Gedanken gemacht. Alle haben ja immer gesagt, ja gut, die Qualität ist natürlich viel zu hoch. Also die werden auf gar keinen Fall absteigen. Am Ende seid ihr noch Siebter geworden und habt dann die Quali gespielt für den Europapokal. Aber war dein Timing in dem Moment einfach ungünstig? Also ich meine, dass du in diese Endphase der Klopp-Ära kommst, wo es ja Schwierigkeiten gab und ja vielleicht auch diese Zeit dann zu Ende gegangen ist. Das ist ja ganz normal, irgendwann auf dem Niveau wird der Trainer gewechselt, logisch. Das war ja dann sogar relativ lange mit 7 Jahren. Aber hast du sozusagen einfach Pech gehabt? Waren das äußere Einflüsse, die du ja gar nicht selber beeinflussen konntest?
Ja, also von Pech würde ich jetzt nicht sprechen, aber es war schon einfach eben, wie du gesagt hast, ein äußerer Einfluss vielleicht. Vielleicht war, ja, ist einfach so ein bisschen verkrustet oder festgefahren, das weiß ich jetzt nicht, aber grundsätzlich war ich in erster Linie unfassbar stolz, zu einem Verein wie Borussia Dortmund wechseln zu können, zu dürfen, dass ich einen Trainer wie Jürgen Klopp haben wollte, dass der Verein mich haben wollte. Das war in erster Linie natürlich sehr, sehr schön, gerade weil ich als Kind ja auch neben Freiburg auch großer Dortmund-Fan war. Und das war so, ja, einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Da hat man natürlich dann auch gewisse Abwägungen getroffen. Aber in meiner, aus meiner Sicht oder aus der Sicht von meinem Umfeld dann auch, war es einfach ein guter Zeitpunkt. Wir haben mit Freiburg noch Europa League gespielt. Das heißt, ich konnte die ersten Spiele auf internationaler Ebene noch machen. Und war, wie gesagt, bei der Nationalmannschaft schon dabei. Und Borussia Dortmund war sehr erfolgreich die Jahre davor. Es ging ja dann auch gut los mit meinem ersten Spiel im Supercup, als wir dann gewonnen haben. Das war dann auch schon mal ein schöner Start. Aber klar, dass es dann natürlich dann so das erste halbe Jahr so ablief, auch klar mannschaftlich so ablief, auch für mich persönlich so ablief, das konnte man ja, das war ja nirgends irgendwie vorhersehbar. Also das konnte man jetzt nicht vorhersehen, dass Borussia Dortmund die Hinrunde auf dem 17. oder 18. Tabellenplatz irgendwie abschließt. Das sind dann halt einfach so Gegebenheiten im Fußball. Man kann noch so viel planen und abwägen und wenn es dann halt mal nicht gut läuft, dann ja, ist halt nicht alles planbar, nicht alles vorhersehbar und auch da geht es dann wieder darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und daraus dann auch Kraft zu ziehen, daraus zu lernen, schnellstmöglich natürlich zu lernen, gerade für mich dann als junger Spieler und dann gegen solche Widerstände ankämpfen zu können.
Ist vielleicht auch das Problem, dass man zu Jürgen Klopp gar nicht Nein sagen kann, auch wenn man vielleicht weiß, es ist nicht der richtige Zeitpunkt.
Nee, also ich habe da schon auch ein Stück weit, auch wenn ich natürlich Dortmund-Fan war, dass es auch eine Kopfentscheidung braucht. Also jetzt, natürlich hat das Herz auch klar für die Dortmunder Seite entschieden und mit allem drumherum, aber es sollte schon auch Sinn machen. Und wie gesagt, in dem Moment hat es Sinn gemacht. Es hat auch im Rückblick Sinn gemacht. Aber der Start war natürlich sehr, sehr holprig. Aber wie gesagt, das ist Fußball. Ich bin nicht der Einzige, der bei einem Wechsel irgendwie Anpassungsprobleme gehabt hat. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht der Letzte gewesen sein. Gerade bei einem so großen Schritt dann auch von einem kleineren Verein zu einem Verein wie Borussia Dortmund.
Also ich brauche jetzt nicht mehr nochmal danach fragen, ob der Schritt für dich richtig war. Ich habe rausgehört, dass du das auf jeden Fall wieder so machen würdest, auch im Rückblick. Das ist ja auch ganz entscheidend. Das ist jetzt auch nicht 2 Jahre her, sondern deutlich länger. Und es lief ja dann auch für dich mit der Zeit deutlich besser, das muss man ja auch sagen. Da kam mit Thomas Tuchel im Sommer ein neuer Trainer, der, ja, finde ich, schon in Dortmund sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, aber es war aufgrund anderer Umstände natürlich auch ein bisschen schwierig. Erstmal bist du ja, als du zum BVB gekommen bist, nicht sofort dahin gekommen, denn du warst ja noch bei der WM unterwegs.
Ja.
Und war das auch ein Faktor, warum du vielleicht ein bisschen länger gebraucht hast? Weil, gut, es waren natürlich auch ein paar andere Borussen damit dabei, aber dass das für dich ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat, oder war das im Prinzip gar kein Problem? Weil es ja jetzt nicht so, das wissen wir ja, dass du da 7 Spiele von der ersten bis zur 90. Minute gemacht hättest.
Ja, also das hat jetzt weniger den Ausschlag oder den Grund gehabt. Das war eher, klar, die Urlaubszeit war jetzt natürlich, oder die Erholungszeit, die Verarbeitungszeit. Wir hatten es ja vorher davon, dass es alles sehr, sehr schnell ging. Und ich glaube, 2,5 oder 2 Wochen später, also vom WM-Finale, da war ich dann 2 Wochen später im ersten Training von Borussia Dortmund. Es ging einfach wahnsinnig schnell. Also vielleicht war das auch im Rückblick von der Verarbeitungsphase, gar nicht vom Körperlichen her, sondern einfach vom Kopf her ein Tick zu schnell. Aber ja, damals mit 20, ich weiß es noch, habe ich dann auch meinem Berater gesagt, weil wir eben 3 Wochen Urlaub bekommen haben, ich sitze hier nur rum und komm, ich gehe eine Woche früher ins Training. Also das war einfach so mein Credo, mein Ehrgeiz, dass ich mich da wahnsinnig schnell und so schnell wie möglich auch anpassen wollte, mich zeigen wollte. Und wie gesagt, in der Vorbereitung habe ich auch gutes Feedback bekommen und habe mich da eigentlich auch auf dem richtigen Weg gesehen. Und wie gesagt, mit dem ersten Spiel dann im Supercup lief es eigentlich auch ganz gut. Aber wie gesagt, dann kamen viele Dinge zusammen und hab dann in der ersten Saison, ich glaube, um die 20 Spiele gemacht in allen Wettbewerben. Und wie du schon gesagt hast, war es dann mit dem Trainerwechsel natürlich für mich persönlich auch wichtig, mehr zu spielen, viel zu spielen in den anderen 2 Jahren. Und mich da zu entwickeln zu dem Spieler, zum einen auf verschiedenen Positionen, aber dann auch gerade mit den 2 Jahren als Stammspieler, kann man ja schon so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Laut den Fakten vor allem, ich glaube, in den 2 Jahren über 80 Spiele gemacht. War das, wie gesagt, einfach sehr, sehr schön, dass so eine Entwicklung und das, was man sich vornimmt, was man tagtäglich investiert, dass das dann langsam auch Früchte trägt.
Ich kann ja hier ganz offen sprechen. Ich habe mich sehr geärgert, dass du damals gegangen bist. Hätte mich gefreut, wenn du weiter bei Borussia Dortmund gespielt hättest. Da sprechen wir gleich noch drüber. Ich habe aber noch eine Frage zum WM-Titel. So jung dabei gewesen. Jetzt gibt es ja diesen WM-Film zu 1990, den ich jedem nur wirklich sehr empfehlen kann. Ein Hörer hat auch gefragt, ob du den schon gesehen hast. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber es gibt einen interessanten Satz von Rudi Völler in diesem Film, der sagt, Weltmeister bleibt man für immer. Jetzt hat der natürlich 1990 eine sehr, sehr prominente Rolle gespielt, du 2014 nicht. Aber trotzdem, war das vielleicht auch so ein Punkt, wo du jetzt 12 Jahre später sagst, ja stimmt, ich bin immer noch Weltmeister, das nimmt mir keiner mehr weg. Und damals war es alles nur so ein Rausch, also kein Alkoholrausch, sondern einfach ein gedanklicher Rausch, dass man gar nicht mehr rauskam aus all dem, was da passiert ist. Also wenn ich mich an dieses Turnier erinnere, auch noch in Brasilien mit diesem Halbfinalspiel 7-1 gewonnen und so weiter. Also es kann ja einen auch komplett überfordern.
Ja, absolut. Also man hat das dann auch da erst Jahre später, eben wie du gesagt hast, so, da gibt es ja dann auch immer, oder wir hatten jetzt vor kurzem, ist auch schon wieder 2 Jahre her, aber das 10-jährige Wiedersehen und dann, man wird ja auch öfters dran erinnert, wie war das damals und eben jeder Jahrestag so ein bisschen, okay, krass, das ist schon wieder 8 Jahre her und jetzt mittlerweile schon wieder 12 Jahre her. In dem Moment, und das ging jetzt nicht nur mir so, das ging vielen so, das hat man gar nicht so sehr verarbeiten können, weil das ist ja der Titel quasi schlechthin im Fußball und das dann schon so früh in meinem Fall quasi den in den Händen halten zu dürfen, das ist ja das zu verarbeiten, das hat natürlich auch Monate oder Jahre eigentlich gedauert und ja, ist natürlich weiterhin ein wahnsinnig schönes Gefühl, aber man hat gelernt, das nicht auch da nicht zu sehr unter Druck setzen zu lassen, nicht zu sehr als Bürde zu verstehen, sondern einfach als ja Bestätigung, okay, weiter dranbleiben. Also so ging es dann mir, einfach weiter dranbleiben, weiter arbeiten. Ja, auch wenn es natürlich sowas schwer zu toppen ist, einfach ja, sowohl individuell als auch natürlich in der jeweiligen Mannschaft diesen Ehrgeiz, diesen Willen einfach zu leben, ja, bestmöglich natürlich so erfolgreich wie möglich zu sein und bestmöglich natürlich da auch ja, weitere Titel sammeln zu können.
Wie groß war die Umstellung von Jürgen Klopp auf Thomas Tuchel dann im Verein nach deinem ersten Jahr beim BVB?
Ja, es war natürlich ein anderer spielerischer Ansatz einfach. Es war eine andere Philosophie, eine andere Ansprache. Ich glaube, viele Spieler, die schon jahrelang da waren, haben das auch ein Stück weit besser bestätigen können oder können das besser beurteilen, weil ich eben nur das eine Jahr unter Jürgen Klopp da war. Aber es war einfach, ja, einfach ist ja oft so bei einem Trainerwechsel, dass dann einfach nochmal Energien freigesetzt werden. Und so war es dann auch bei Thomas Tuchel. Er hatte, wie gesagt, einen anderen Ansatz einfach gewählt und ja, war ja so ein bisschen damals mit Pep Guardiola bei den Bayern in der Zeit auch so ein kleines Vorbild von ihm, glaube ich. Und ja, hatte da natürlich einen wahnsinnig guten Kader für seine Vorstellung, der da sehr, sehr gut zugepasst hat. Und wie gesagt, der Verein an sich mit seiner Wucht, mit seiner Strahlkraft war, glaube ich, auch für ihn nochmal was Neues. Und er hat das, glaube ich, von Anfang an ja, sehr gut übermitteln können, seine Ideen.
Du hast eben gesagt, du hast dann auch auf unterschiedlichen Positionen gespielt. Ich glaube, ein paar Spiele gab es auch, da hast du im defensiven Mittelfeld sogar gespielt. Ja. Du hast viel auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass dann immer diskutiert wurde. Ja, ist das überhaupt seine Position? Will er nicht eigentlich viel lieber in der Innenverteidigung spielen, wo er mehr auch das Spiel so vor sich hat, wo du mehr Ballkontakte logischerweise auch hast? Ich fand, dass du als Rechtsverteidiger eigentlich gute Leistung gebracht hast. Ja. Du hast auch Tore vorbereitet, Tore selber erzielt. Hast du denn jetzt wirklich nicht gerne auf dieser Position gespielt oder war das für dich okay, weil in dem Alter auch dann mit 21, 22 erstmal wichtig ist, überhaupt zu spielen, dann schluckt man das erstmal? Oder hättest du dann doch lieber auf der Position gespielt, wo du für dich auch die maximal besten Leistungen bringen kannst? Das ist ja auch immer so eine Frage von sich wohlfühlen.
Nee, also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe unfassbar gerne als Rechtsverteidiger gespielt.
Oh,
also
okay.
In der Saison 15-16 war das sogar fast noch lieber als Innenverteidiger, weil natürlich wir als Dortmund wahnsinnig viel Ballbesitz hatten. Wir hatten wahnsinnig viel kam mir dann auch ehrlicherweise entgegen, in der Ballbesitzmannschaft eben Außenverteidiger zu spielen, weil man, wie du schon gesagt hast, natürlich dann auch öfters mal vor das gegnerische Tor kommt. Und ich glaube, in der Saison ja 14, 15 Scorerpunkte hatte, also als Außenverteidiger. Das war schon, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht einfach, auch mit den Ideen, die Thomas Tuchel hatte mit mir. Und ich war dann auch kurzzeitig auch bei der Nationalmannschaft dann Außenverteidiger. Aber so wie sich dann, klar, wie gesagt, ich habe unfassbar gerne Außenverteidiger gespielt und dann war es eben so, dass mit Mats Hummels am Ende der Saison Innenverteidiger gewechselt ist und da dann so eine Stelle quasi frei wurde vor meiner dritten Saison in Dortmund und das dann so ein bisschen wieder zurückgenommen oder zurückgeschoben wurde. Und die Außenverteidigerposition an sich auch ein Stück weit, ich sag mal, weg von meinem Spielerprofil entwickelt hat. Also da sind ja heutzutage eher so die, ja, kleineren, wendigeren, die natürlich auch defensiv, wenn man jetzt nicht in einer Ballbesitzmannschaft spielt, die natürlich auch defensiv meistens gegen diese quirligen Außenstürmer oft 1-gegen-1-Duelle haben. Da war ich jetzt nicht mehr ganz so der Spielertyp vielleicht auch einfach dafür, weil sich das so in eine andere Richtung entwickelt hat. Aber ich denke sehr, sehr gerne noch an die Saison zurück, weil, wie gesagt, das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, als Außenverteidiger so mit so vielen guten Zocker zu spielen, die einen dann auch natürlich gut in Szene setzen können. Und wie gesagt, das hat dann einfach mit dem System generell für mich dann auch sehr, sehr gut gepasst.
Also der Fußball war damals wirklich phänomenal. Ich erinnere mich noch an diese Quali-Spiele gegen Ödsbyhallen. Da war ich tatsächlich auch in Norwegen mit dabei. Da lag der, glaube ich, nach 20 Minuten mit 3-0 zurück.
Das war aber die Geburtsstunde als Rechtsverteidiger übrigens.
Ja, und da das war das Spiel, wo man irgendwie gemerkt hat, die können ja ganz viel spielerisch lösen. Und wahrscheinlich drehen die das noch, weil ihr wart dann nach diesem dritten Gegentor, wart ihr so haushoch überlegen, dass man die ganze Zeit dachte, ja, wann fällt denn jetzt das nächste Tor für Borussia Dortmund? Also ich weiß nicht, wie ging es dir denn damals auch in diesem Spiel als Spieler? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, erstmal natürlich nicht so schön. Ich durfte als Innenverteidiger starten und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube noch 20 oder 25 Minuten oder 30 Minuten, ich weiß nicht mehr genau, lagen wir 3-0 hinten. Und dann habe ich schon gedacht, in der Halbzeit, boah, dass ich eben ausgewechselt werde und dass das mit einem ähnlichen Start in die Saison ist wie das Jahr davor, obwohl ich mir so wahnsinnig viel vorgenommen habe für die Saison. Und dann hieß es eben, dass ein anderer ausgewechselt wird und du Rechtsverteidiger spielst. Und ich habe davor noch nie Rechtsverteidiger gespielt. Und Thomas Tuchel hat mir danach gesagt, dass er es schon länger mal ausprobieren wollte und es ist einfach, ja, wir haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren und dass das jetzt vielleicht das Spiel ist, wo es die Wende ist, und so kam es dann zum Glück auch. Er hat mir da sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt und wir haben zum Glück dann in der zweiten Halbzeit noch 4-3 gewonnen, also es lief dann, wie gesagt, sehr, sehr gut und so war das dann so ein bisschen der Anfang als Außenverteidiger. Dann das erste Spiel in der Liga war dann in Ingolstadt, als ich dann mein erstes Tor dann auch für Dortmund und eine Vorlage machen konnte als Rechtsverteidiger, und so hat es dann seinen Lauf genommen. Das ist dann die Hinrunde als Außenverteidiger war, wie gesagt, war für mich eine sehr, sehr schöne Zeit.
Ja, und es war sowieso eine spektakuläre Saison, die am Ende ein bisschen unglücklich war mit dem Ausscheiden in Liverpool, was vielleicht dann auch dafür gesorgt hat, dass ihr als Mannschaft nicht so zusammengeblieben seid. Ich glaube, ihr habt dann das Pokalfinale im Elfmeterschießen verloren, gegen die Bayern. Und dann kam eine Saison, die natürlich sehr speziell auch nochmal war mit dem Anschlag da rund um das Spiel gegen den AS Monaco. Wie lange hast du danach gebraucht, diese Nummer zu verarbeiten? Weil du warst ja schon mit vor Ort dabei mit der Nationalmannschaft, als es die Anschläge damals in Paris gab. Wie sehr hat dich das auch über einen längeren Zeitraum noch beschäftigt? Weil ich habe gelesen, du hast überlegt, auch deine Karriere zu beenden. Ist das so gewesen tatsächlich? Weil ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern.
Ja, also es war dann, was heißt verarbeitet? Natürlich hat man das verarbeitet, aber es ist immer noch so ein bisschen, jetzt nicht tagtäglich, aber manchmal bei Konzerten, wenn man einen Rucksack da stehen sieht oder wenn ein Lastwagen langsam vorbeifährt, es sind immer noch so Momente, wo man sagt, okay, wo man sich zumindest zurückerinnert fühlt. Für mich war es einfach damals so, eben weil es schon der zweite Anschlag so dieser Art war, es war natürlich ein anderes Vorhaben, sage ich jetzt mal, oder eine andere. Es war jetzt kein Terroranschlag wie in Paris zum Beispiel, mit einer anderen Idee einfach. Aber weil es eben schon das zweite Mal war, habe ich mir gerade nach dem ersten Mal, als ich das so ein bisschen, ich habe das immer mit einem negativen Lottogewinn verglichen, also dass es so unrealistisch ist, dass es noch ein zweites Mal kommt, und eben als dann das zweite Mal dann wirklich so der Fall war, habe ich mir einfach schon klar Gedanken gemacht, so, boah, also, wie soll ich sagen, es war einfach so eine Art, natürlich auf der einen Seite eine Sicherheitsfrage, aber du bist einfach als Spieler oder gerade als Person in der Öffentlichkeit, ja, wie soll ich sagen, ein Stück weit angreifbar, dass es halt jeder weiß, wo du bist, jeder weiß, was du machst. Und das war einfach so der Gedanke, ob es das wert ist, dieses Risiko. Und deswegen gab es den Gedanken damals schon aufzuhören. Ich war damals gerade 23 und dann war es einfach, ja, ein paar Tage Gedanken drüber gemacht. Letzten Endes eine hundertprozentige Sicherheit hat man ja nie. Also die gibt's nirgends. Du kannst dich zu Hause einsperren und du hast trotzdem nicht ein hundertprozentiges Sicherheitsgefühl. Also das war dann so die Schlussfolgerung, okay, eben weil es keine hundertprozentige Sicherheit nirgends gibt. Natürlich gab es damals oder danach Sicherheitsvorkehrungen, die dann getroffen wurden. Und trotzdem, wie gesagt, ist es auch heutzutage manchmal noch Thema oder man fühlt sich zurückerinnert. Aber ja, ich glaube, ich habe das ganz gut verarbeiten können und weiß einfach, dass es dazugehört. Das ist einfach ein Teil von mir und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Aber ja, den Fußball an sich dann aufzugeben für was, was man gar nicht 100% beeinflussen kann, ja, habe mich dann dagegen entschieden. Und ich glaube, im Nachhinein ist es ganz gut gelaufen, würde ich sagen.
Ja, das ist definitiv sehr, sehr gut gelaufen. Also da müssen wir nicht drüber reden. Ich glaube auch, dass, wie du sagst, man da auch nicht immer Einfluss drauf hat, was passiert. Und es kann dir ja auch als Privatperson passieren. Also wenn du jetzt irgendwie gesagt hättest, ich gehe zurück nach Freiburg und studiere da jetzt und mache dies und jenes, das kann da ja auch passieren. Und Angst, ja, das ist natürlich auch eine abgedroschene Phrase, ist selten ein guter Ratgeber, in der Regel nie. Und ein Gefühl, dass man sich ja immer nur selber kreiert. Es ist nicht leicht, damit umzugehen. Und du sagst natürlich auch richtig, ja, da ist viel los im Profifußball. Alle wissen immer sozusagen, wo du bist. Du bist dann ja in diesem Sommer weggegangen von Borussia Dortmund zu einem Verein mit Borussia Mönchengladbach, der ein bisschen kleiner ist, ein bisschen beschaulicher, sage ich jetzt mal. Hat das in deiner Entscheidung damals auch eine Rolle gespielt? Ein bisschen weg von dem zweitgrößten, für manche gefühlt größten Verein in Deutschland, hin zu einem Verein, wo du ein bisschen mehr Ruhe hast?
Nee. Das hat ehrlicherweise gar keine Rolle gespielt. Das waren eher oder ausschließlich eigentlich dann irgendwann sportliche Gründe. Also müsste ich ein bisschen ausholen. Ich weiß nicht, ob das die Frage zulässt oder die Zeit.
Also deine Zeit, wenn die das zulässt, kannst du sehr gerne ausholen, natürlich.
Nee, also wie ich vorher gesagt habe, ich war ja unfassbar froh und stolz, dann auch für Dortmund spielen zu können. Und wie gesagt, die 2 Jahre unter Thomas Tuchel liefen ja dann auch sehr, sehr gut. Wir haben dann in den 2 Jahren dann eben mit dem letzten Spiel quasi noch von mir im Nachhinein den DFB-Pokal geholt und hab da gerade in der letzten Saison auch viele oder fast alles gespielt, auch die wichtigen Spiele gespielt. Und wie gesagt, es lief eigentlich dann auch relativ gut. Und dann mit dem Trainer oder als der Trainerwechsel dann natürlich feststand, ich war dann auch gerade beim Confed Cup in Russland mit der Nationalmannschaft, habe ich schon gemerkt, okay, klar, es kommt ein neuer Trainer, Karten werden neu gemischt und ich wollte natürlich auch für mich die Rolle einfach wissen und erfahren. Und gerade auch ein Jahr vor der WM ist es ja auch nicht so schlecht, wenn man dann auch viel spielt und regelmäßig spielt. Und das war so ein bisschen der Zwiespalt, den ich dann hatte, weil ich dann auch mitbekommen habe, dass der Verein oder der Trainer auch 2 neue Innenverteidiger geholt hat mit Ömer Toprak und Sagadou damals als jungen Spieler. Das war so die 2 Spieler, die schon geholt wurden, und ich wollte einfach dann wissen, wie meine Rolle ist. Ich war bereit, klar, zu kämpfen, um meinen Platz, den irgendwie zu verteidigen. Und ich habe zu allen noch nach wie vor noch sehr, sehr guten Kontakt, auch zu Aki Watzke und auch damals zu Michael Zorc, der für mich sehr, sehr, mit dem ich mich sehr, sehr gut verstanden habe und habe ihn einfach gefragt nach der Nummer von Peter Bosch damals, der dann als Trainer kam. Einfach mit einem Gespräch, wie gesagt, als Trainer, es war mir mit dem Trainer war es einfach sehr, sehr wichtig, was seine Ansichten sind. Es kommen zwei neue Spieler, es ist ein Jahr vor der WM, wie die Chancen sind, ob's Chancen gibt für mich, den Platz zu behalten. Und weiß ich noch, dass eben war ich dann in Russland und Michael Zorc hat mir dann gesagt, Matze, es tut mir leid, aber er will kein Gespräch mit dir. So. Also das war dann schon so, ja, krass, weil normalerweise, ich war ja dann 2 Jahre mehr oder weniger Stammspieler in Dortmund und dann wechselt man ja eigentlich aus sportlichen Gründen, sage ich jetzt mal, eher ungern zu einem Verein, der vielleicht eins drunter steht. Und genau, das war dann einfach so der Stand. Es wurden zwei neue geholt. Der Trainer hat es schon mehr oder weniger quasi nicht gesagt, aber mit der Tatsache, dass er jetzt nicht unbedingt mit mir sprechen wollte, schon mir auf den Weg gegeben, okay, ja, egal was du machst, so wird schwierig. Und das war dann so ein bisschen der Punkt, wo ich mir dann, gerade weil ich dann auch in der Nationalmannschaft bleiben wollte, Gedanken natürlich drüber gemacht habe, okay, jetzt zwischen Bank und Tribüne zu pendeln, weiß ich jetzt nicht. Und natürlich gab es dann auch Vereine, die das auch dann auch mitbekommen haben. Ja, logisch, jeder hat das dann mitbekommen, dass zwei neue Spieler auf der Position geholt wurden, die dann natürlich mit mir gesprochen haben. Und wie gesagt, dann war das natürlich mit Gladbach auch, hat das sich sehr, sehr gut angefühlt, auch mit Max Eberl, der auch ein paar Mal davor schon um mich gekämpft hat, der mich unbedingt haben wollte, wo ich dann auch das Trainergespräch gehabt habe, wo ich dann auch die Vorstellung vom Trainer dann auch gehört habe. Und das war dann so ein bisschen der Zeitpunkt, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, logischerweise, über einen Wechsel.
Gut, dass du ausgeholt hast, weil das war mir so überhaupt nicht bekannt und ich finde es schon ein bisschen kurios. Bin natürlich jetzt sauer auf Peter Bosch, ist ja klar.
Nein, das ist ja auch von jedem Trainer, also das ist ja auch...
Ja, aber ist das nicht kurios? Also der Spieler bittet um ein Gespräch, um zu wissen, was passiert. Wird mit mir geplant, wird nicht mit mir geplant? Ich finde das ja deinerseits eigentlich schon einen sehr, sehr smarten und cleveren Vorgang zu sagen, okay, ich erkundige mich halt selbst bei demjenigen, der am Ende entscheidet, wer spielt. Also mehr kannst du ja als Spieler eigentlich gar nicht tun. Und dann sagt er, nee, ich will mit dir nicht reden. Also das erstaunt mich dann schon sehr. Ne?
Ja, das, klar, als Außenstehender ist das vielleicht erstaunlich, aber das ist das Fußball, das ist das Business, sagt man ja heutzutage. Das ist halt im Fußball so. Da gibt es auch wahrscheinlich weitaus schlimmere Sachen als jetzt bei mir. Aber ja, das war natürlich im ersten Moment schon hart, weil wie gesagt, ich sehr, sehr viele Spiele dann die letzten 2 Jahre machen durfte auch. Und das dann so ein bisschen, ja, eben, das ist einfach so im Fußball. Neuer Trainer, neue Ansichten, neue Vorstellungen. Klar, über die Art und Weise kann man immer diskutieren. Aber das war dann einfach so die Entscheidung, offensichtlich die Entscheidung. Und genau, das war dann so ein bisschen das abrupte Ende, würde ich sagen. Wie gesagt, es hat in den 3 Jahren natürlich viele Höhen und auch Tiefen gegeben, aber ich habe wahnsinnig gerne und natürlich unfassbar, wie ich schon gesagt habe, war ich unfassbar stolz, für so einen Verein spielen zu dürfen und dann mit einem Pokalsieg noch zu beenden, zumindest. War sehr, sehr schön und für mich war dann aber auch klar, okay, es wäre dann wahrscheinlich aussichtslos gewesen, da dann noch irgendwie, auch wenn ich bereit gewesen wäre, irgendwie drum zu kämpfen, weil die Anzeichen waren dann schon relativ eindeutig, gerade mit Hinsicht auf die Nationalmannschaft, dass es eher schwierig wird.
Ja, und du hast ja gesagt, du warst beim Confederations Cup, der für dich ja sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Ich habe das Ding am Ende gewonnen und dann wärst du ja auch wieder später in die Vorbereitung eingestiegen. Ja. Ja, auch da vielleicht ein Nachteil, dass der Trainer dich später sieht. Also alles sehr nachvollziehbar. Eine letzte Frage zum Kapitel Borussia Dortmund. Die gelbe Wand, da immer 25.000 in dieses Stadion einzulaufen. Diese Momente, dann auch Tore zu schießen in Derbys, ist das das, was hängen bleibt aus deiner Zeit in Dortmund, positiv hängen bleibt? Dieses Erlebnis, also mehrfach erlebt zu haben, dann nicht nur einmal?
Ja, also die Heimspiele waren immer ein Erlebnis, immer ein absolutes Highlight. Wir haben, klar, du hast die Saison unter Jürgen Klopp angesprochen, die nicht so berauschend lief, aber in den 2 Jahren unter Thomas Tuchel, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben ein Heimspiel verloren, gefühlt. Das war gegen Monaco. Jetzt nur mal gefühlt, aber das war so, boah, also wir haben ja eigentlich schon 1-0 geführt. Also gerade in Heimspielen war das sehr, sehr beeindruckend, immer wieder aufs Neue, was für eine Wucht, was für eine Stimmung da entstehen kann in dem Stadion. Man merkt es ja auch als Gegner. Also selbst wenn du da 1-2-0 führst, das kann einen Moment brauchen und das Stadion ist wieder voll da. Also das war schon immer sehr, sehr beeindruckend. Und natürlich, klar, die Derby-Siege waren nochmal das i-Tüpfelchen, was Stimmung und Atmosphäre angeht. Auch, wie gesagt, die Pokale quasi, auch wenn es jetzt nur der Supercup war, aber das war so der Start und mit dem DFB-Pokal so das Ende, hat sich sehr, sehr rund angefühlt, sage ich jetzt mal, auch wenn es, wie gesagt, dazwischen auch Tiefen gab, aber das sind so die Momente natürlich auf, klar, Champions League, zum ersten Mal Champions League gespielt, auf verschiedenen Positionen, auf allerhöchstem Niveau spielen dürfen, mit vielen, vielen tollen Spielern, großen Trainern zusammengearbeitet zu haben. Das sind schon die Momente, die es, ja, für mich jetzt heutzutage mit sehr, sehr großem Abstand immer noch sehr, sehr prägend machen und an die ich, wie gesagt, sehr, sehr gerne auch immer noch zurückdenke.
Bevor wir dann gleich abschließend in dieser Sendung zu den Hörerfragen kommen, möchte ich mit dir, und das ist mir auch wichtig, nochmal ein paar Minuten ausführlicher über deine Stiftung sprechen. Wir könnten jetzt natürlich auch noch über ein paar Jahre Gladbach sprechen, das ist aber vielleicht in einem BVB-Podcast auch nicht so interessant. Oder über deine Gründe für die Rückkehr nach Freiburg. Ich meine, du bist da ja auch geboren. Ja, für alle diejenigen, die das nicht wissen, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum du dann wieder zurückgegangen bist. Und der SC Freiburg ist ja aktuell auch, glaube ich, über Borussia Mönchengladbach anzusiedeln. Also ich glaube, das kann man ganz...
Ja, schon die letzten 4-5 Jahre, ja.
Ja, genau. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja. Aber diese Stiftung, du kümmerst dich da um Kinder. Vielleicht kannst du ja erstmal genau erklären, um welche Kinder du dich kümmerst und was dein Grund war dafür, das zu machen, warum dir das wichtig ist. Ich meine, ihr seid natürlich privilegiert ja in dieser Branche. Wir können davon ausgehen, dass du nicht nur 5.000 Euro Sparfonds auf deinem Konto hast, sondern dass du ein bisschen mehr verdient hast in deiner Zeit als Profi. Aber darum geht's mir gar nicht. Es gibt ja auch eine Motivation, die dahinter steckt, warum man sagt, ich mache sowas. Warum machst du das?
Das hat angefangen kurz vor Weihnachten 2016. Wir wurden von der Kinderklinik in Freiburg eingeladen zum Besuch, eben zur vorweihnachtlichen Zeit und damals eben noch von Borussia Dortmund einfach ein paar Fanartikel mitgenommen, eingepackt aus dem Fanshop und dann natürlich den Kindern verteilt. Und wir beide, meine Frau und ich, haben damals einfach gemerkt, okay, mit was vermeintlichen Kleinigkeiten man den zum Teil schwerkranken Kindern eine Freude bereiten kann. Das war schon sehr beeindruckend und das war so der Tag, als wir dann auch aus der Kinderklinik raus sind, wo wir gedacht haben, okay, das kann es jetzt nicht gewesen sein, da müssen wir irgendwie dranbleiben und da haben wir uns dann eben Gedanken gemacht, wie wir oder was wir machen wollen und sind dann relativ schnell dann eben auf eine Stiftung gekommen. Viele machen das ja dann auch eher später oder nach der Karriere und wir haben dann einfach entschlossen, Hilfe wird jetzt benötigt, wir brauchen oder wir wollen das sofort machen. Ist in Deutschland nicht ganz so einfach, gerade mit dem ganzen, ja, wie soll ich sagen, Büro und ja, du weißt, glaube ich, was ich meine, die ganzen Behörden, die da hinten dran sind, aber wir haben dann eine Stiftung gegründet im Frühjahr 2018, also mit, ich glaube, ich war damals dann 24 und seitdem, ja, läuft es sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr schön. Das ist so, das war wie gesagt so der Startschuss und seitdem helfen wir auch Kindern und Jugendlichen im Raum Freiburg und Umgebung und haben so diese drei Säulen, also die körperlich Benachteiligten, die geistig Benachteiligten und die sozial benachteiligten Kinder. Und da versuchen wir natürlich, den Kindern zu helfen, über bestehende Projekte, über auch eigene Projekte, die wir ins Leben gerufen haben, über ganz unterschiedliche, über Einzelschicksale, über, wie gesagt, auch, wir haben jetzt hier in Freiburg eine Kinderklinik neu gebaut, die wir da natürlich auch irgendwie unterstützt haben. Ja, wie gesagt, ganz vielfältig und das war so, wie gesagt, der Auslöser und der Anreiz, den Kindern hier in der Region irgendwie ja einfach zu helfen, was Gutes zu tun, weil man merkt, gerade auch, wenn man selber Kinder hat, dann, dass es schon zum Teil ja einfach auf der einen Seite natürlich auch sehr, sehr hart und auf der anderen Seite auch macht's auch wahnsinnig große Freude, den Kindern irgendwie zu helfen und auch den ganzen Familien, was ja da alles zusammen dranhängt, zu helfen. Das ist schon immer noch weiterhin mit einem großen Spaß verbunden.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also wenn man dann die strahlenden Kinderaugen sieht, wenn die irgendwie ein Geschenk auspacken, was sie normalerweise nie bekommen hätten, dass das ein ganz, ganz besonderer Moment ist. Du hast von drei Säulen gesprochen. Wie unterstützt ihr die denn, also jeweils diese einzelnen Säulen auf eine unterschiedliche Art und Weise?
Genau, also es gibt schon viele Projekte, die wir einfach quasi finanziell unterstützen. Es gibt aber auch eigene Projekte, die wir ins Leben gerufen haben, wie zum Beispiel gibt es ein dreitägiges Inklusionsfußballcamp, also wo dann halt benachteiligte Kinder für die mit gesunden Kindern zum Beispiel Fußball spielen, um halt diesen Alltag, um dazu dieses Zugehörigkeitsgefühl zu lernen. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Projekte, die wir, wo wir auch vor Ort sein können, wo wir ja auch vor Ort helfen und wie gesagt, ganz, ganz unterschiedlich, ganz vielfältig und ja, macht wahnsinnig viel Spaß, auch während der Corona-Zeit zum Beispiel, als die Kinder nicht mit den Eltern in Kontakt treten durften, war es dann auch mal so, dass wir Gegenstände finanziert haben über iPads oder Laptops, wo man sich zumindest sehen konnte. Also sind, wie gesagt, ganz unterschiedlich und je nachdem, wo auch die Anfrage oder was die Anfrage, die Nachfrage ist, versuchen wir da natürlich zu helfen.
Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir auch helfen? Also als diejenigen, die das jetzt hören, ja, wie können sich die Leute da beteiligen? Geht das dann nur über finanzielle Spenden? Gibt es auch andere Mittel und Wege? Hast du vielleicht auch oder habt ihr Bedarf da unten bei euch in der Region an Leuten, die helfen? Also die helfen, wenn Veranstaltungen sind zum Beispiel. Weil du hast jetzt gerade von diesem Mini-Fußballcamp gesprochen und so weiter. Ja. Da wird es ja auch andere Veranstaltungen geben, wo es immer Leute braucht, die irgendwie unterstützen.
Ja, absolut. Wir können natürlich logischerweise jede Hilfe gebrauchen. Gerne gibt's Projekte, wo wir Manpower brauchen. Wir brauchen natürlich dann auch, gibt auch viele Dortmund-Fans. Also es gibt ja auch, keine Ahnung, irgendwelche Fanartikel, die ihr gerne hinschicken könnt an uns und wir leiten sie weiter. Es gibt natürlich, wie gesagt, vom Gegenstand her. Dann gibt es was Finanzielles, dann gibt es, wie gesagt, auch die Anwesenheit als Person, ganz, ganz unterschiedlich. ja, auch da sind wir über jede Hilfe logischerweise sehr, sehr dankbar und freuen uns natürlich dann auch gerade hier im Raum Freiburg, dass das so gut ankommt.
Ja, also wer vorbeischaut im Internet und sucht, der muss einfach nur Matthias Ginter Stiftung suchen. Ja, dann wird er fündig. Das ist relativ simpel. Wie sehr soll das Projekt denn noch wachsen, wenn du in, ich sage mal, 3-4 Jahren sagst, Profifußball, das war's? Kümmerst du dich oder möchtest du dich dann hauptsächlich darum kümmern, dass du auch etwas vielleicht zurückgibst? Ich drücke das jetzt mal so aus. Der Fußball hat dir Dinge ermöglicht.
Ja.
Ich meine, du hast natürlich auch hart dafür gearbeitet, das ist ja gar keine Frage. Und sicherlich auch viel entbehrt, gerade auch in einem jungen Alter, wo man dann verzichten muss auf Geburtstage, vielleicht auch Hochzeiten, die man nicht besuchen kann, all das. Aber der Fußball hat dir ja viel ermöglicht, viel gegeben, auch ein privilegiertes Leben.
Ja.
Ist das dann vielleicht deine Idee zu sagen, ich gebe so etwas zurück, wenn ich mal nicht mehr selber spiele? Oder was ist der Plan noch? Wo soll das noch hingehen, dieses Projekt?
Ja, also das war auch schon vor jetzt mittlerweile 8 Jahren der Gedanke, was zurückzugeben. Wir haben jetzt mittlerweile auch schon 2 Mitarbeiterinnen eingestellt. Das bedeutet, es gibt ja auch Stiftungen, ich will es jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden, sondern einfach, weil es halt so ist, die gründenden Stiftungen stellen 10 Mitarbeiter ein und ne, macht mal. Wir wollten das einfach organisch aufbauen, mit der Stiftung mitwachsen und sind jetzt über die Jahre damit sehr, sehr gut gefahren und natürlich wollen wir da auch noch weiter wachsen. Und das funktioniert sehr, sehr gut, auch neben dem Fußballjob, dass ich das auch nebenher machen kann, beziehungsweise natürlich auch meine Frau den größten Teil machen kann. Und deswegen ist es logischerweise auch für nach der Karriere weiter das Ziel, auch da weiter zu wachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hauptberuflich machen würde, weil, wie gesagt, Fußball auch meine Leidenschaft ist und ich jetzt noch nicht ganz genau weiß, was nach der Karriere dann noch kommt, aber logischerweise werde ich da weiterhin mit der Stiftung versuchen, auch da immer mehr Kindern helfen zu wollen.
Ist das ein Projekt, das dann auch deutschlandweit wachsen könnte? Oder sagst du, es hat schon Vorteile, dass ich da bin, also mittlerweile wieder, dass ich wieder da bin, wo das Projekt ist?
Wir haben uns öfters überlegt, das irgendwie auszuweiten. Zum einen haben wir uns dann dagegen entschieden, weil gerade die Leute von hier wissen, wohin ihre Spenden gehen. Und zum anderen, es ist so wahnsinnig viel, also man denkt es nicht, aber es wird wahrscheinlich in jeder Stadt so sein, aber gerade auch so das kleine, beschauliche Freiburg, also das ist auch trotzdem hier, wird wahnsinnig viel Hilfe benötigt. Deswegen sind wir noch gar nicht so weit, dass wir das ausweiten könnten, weil wir erst mal hier sehr, sehr viele Projekte einfach zu managen haben, wahnsinnig viel zu tun haben und deswegen ist es jetzt erstmal nicht geplant, was auch gar nicht so einfach ist mit einer Stiftungssatzung, weil das muss dann auch immer alles ummodelliert werden. Deswegen ist es jetzt erstmal nicht geplant, weil wir hier weiter natürlich vorankommen wollen, weiter wachsen wollen und das weiter in der Region halten wollen.
Aber ich sage jetzt mal so, ja, also nach diesem Gespräch sollte sich ja hier mal eine Veranstaltung in Dortmund organisieren lassen, weil wir wissen die Leute ja, wo das Geld hingeht. Also ich finde das immer sehr, sehr unterstützenswert. Es gibt viele tolle Dinge, ja, wo man etwas unterstützen kann, wo man Leuten helfen kann, denen es nicht so gut geht. Ich finde es bei Kindern immer besonders schön, weil die haben natürlich das ganze Leben noch vor sich. Ja, und die können vielleicht dann irgendwann so viel Kraft daraus ziehen, auch aus schönen Momenten, wo sie vielleicht dann das ganze Leben lang von profitieren. Und deswegen finde ich das sehr, sehr unterstützenswert. Also nochmal der Hinweis, schaut gerne vorbei auf der Seite von der Matthias Ginter Stiftung. Da könnt ihr euch informieren. Wenn ihr sagt, ihr möchtet helfen, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun. Wir kommen jetzt noch zu den Hörerfragen und ich sage direkt vorab, ein paar haben wir sozusagen in dieser Sendung schon besprochen. Mhm. Ich möchte nochmal, bevor ich ein paar vorlese, von dir wissen, der Druck, den man als Profi verspürt, wenn dann auch die Medien irgendwie ständig über einen schreiben, wenn man weiß, die Fans diskutieren. Wie empfindet man das? Wie gehst du damit um? Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt, dass du sagen wirst, am Anfang war es schwer, aber du hast dich dran gewöhnt. Ist das so? Oder sagst du immer noch, ja, mir wäre weniger lieber?
Ja, also am Anfang war es wirklich schwer. ich habe noch mal im ersten Spiel, als ich dann gleich ein Tor machen konnte, gefühlt im Kiosk alle Zeitungen gelesen, und im zweiten Spiel habe ich damit aufgehört, weil das so schnell wieder in die andere Richtung ging. Ich habe gelernt, so ein bisschen nicht alles zu lesen, sage ich jetzt mal. Klar, ein paar Kollegen, das kriegt man schon mit, wenn die einem was schicken, aber ich bin jetzt nicht derjenige, und ich habe da immer einen relativ großen Abstand gewinnen können zu den ganzen, gerade auch was über Social Media alles kam. Und ja, das war so ein bisschen die Veränderung, weil man ist zu meiner Zeit nicht mit Social Media groß geworden. Das kam ja erst, als ich mehr oder weniger dann Profi geworden bin. Und das war dann schon eine Umstellung, weil man dann klar natürlich sehr, sehr viele verschiedene Meinungen und Kommentare dann im ersten Moment mitbekommen hat, und sich da davon so ein bisschen zu lösen und es nicht immer alles an sich ranzulassen, hat schon ein bisschen gedauert, aber auch da wieder Thema Erfahrung, einfach heutzutage weiß man, ob man meistens gut oder nicht so gut gespielt hat oder was man alles nicht so gut kann und was man alles kann. Da braucht es nicht noch irgendwie Feedback von der Öffentlichkeit, aber grundsätzlich da so ein bisschen die Distanz zu wahren, nicht alles ernst zu nehmen, hilft, glaube ich, gerade für jüngere Spieler, sich da nicht irgendwie den Kopf zu zerbrechen.
Ja, das ist ja immer das Problem, dass man sich wahrscheinlich viel zu viele Gedanken macht. Bevor wir jetzt richtig durchstarten mit den Hörerfragen, du entscheidest natürlich mit der Länge deiner Antworten jetzt, wie viel Zeit du noch mit mir verbringst.
Alles gut.
Ja,
okay, das rede ich zu lange.
Das Wichtigste. Nein, in einem Podcast kann man nicht zu lange reden. Okay. Ich möchte dir nicht zu viel Zeit klauen, weil du alles hast mir gut. Ja auch geschrieben, Trainingseinheiten und die Kinder und so weiter. Das kann ich ja alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Okay, alles klar. Ja, gut, dann hast du keine Ausrede mehr. Also, wir starten ein bisschen humoristisch, und hier wird gefragt: Wie ist das, wenn man als Spieler für das Team der Woche von EA fürs Ultimate Team gewählt wird? Bekommt man da eine Info drüber? Ich weiß noch, dass ich dich damals als Rechtsverteidiger gekauft habe.
Sehr guter Kauf. man bekommt das, ich weiß gar nicht, ich glaube unter der Woche dann, also wenn wir Samstag spielen oder Sonntag, bekommt man das dann irgendwie dienstags oder mittwochs mit, bekommt dann diese Karte, diese Palette. Und sind auch ein paar über die Jahre zusammengekommen. Freut mich natürlich, dass das dann offensichtlich, gerade als Rechtsverteidiger, nicht allzu schlechte Karte war.
Ja, ich denke mal so zwischen 80 und 90 wird es damals gewesen sein, oder? Wie sind die Werte dann?
Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube damals, weiß ich noch gar nicht. Also mittlerweile zwischendurch, ja. Boah, zu meinen Dortmunder Zeiten habe ich das FIFA-Spielen leider aufgehört, aber ich glaube, es waren so um die 80, ja.
Ja, aber es wird einen Mitspieler gegeben haben, die haben damals regelmäßig an der PlayStation
gespielt. Ja, am Anfang habe ich noch sehr, sehr viel gespielt. Auch mit Dortmunder Kollegen dann auch. Ich weiß noch, dass wir online auch sehr, sehr viel gespielt haben. Ja. Aber ja, man wird ja auch erwachsen, und dann hat das FIFA-Spielen leider von Jahr zu Jahr abgenommen.
Ja, ich habe mich damals immer sehr über das Momentum aufgeregt. Ja, laut EA gab es das ja nicht, ne? Das ist Momentum im Spiel. Ja. Aber ich kann mich erinnern, dass ich mit einem meiner engsten Freunde mal die WM 2010 Edition gespielt habe. Ja. Deutschland gegen Spanien, erstes Spiel 6-0 gewonnen, zweites Spiel 7-0 verloren. Aber Momentum gab es natürlich nicht, ne?
Tagesform.
Ja, Tagesform, genau. Apropos Tagesform, hier wird gefragt, mich würde interessieren, welchen Unterschied es im Trainingsalltag zwischen den Vereinen gibt. Also hier schreibt er von den beiden Vereinen, deswegen denke ich mal, meint er Dortmund und Freiburg. Ist denn der Unterschied im Trainingsalltag überhaupt groß?
Also eigentlich nicht so. Also es wird relativ ähnlich von der Intensität her trainiert. Es wird eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig klar. Es gibt unterschiedliche, ein unterschiedliches Trainingsniveau ab und zu, aber jetzt auch nicht so krass mittlerweile. Deswegen ist Training, also zu meiner Dortmunder Zeit haben wir eigentlich immer, oder ja, auch jetzt hier international ist eh im Training schwierig, sage ich jetzt mal. Würde ich jetzt nicht so, fällt mir jetzt kein krasser Unterschied ein, ehrlicherweise.
Dann gibt es eine Frage zu deiner Rückennummer, der 28. Warum immer die 28? Aberglauben oder hat das irgendeine spezielle Bedeutung?
Aberglaube eigentlich nicht. Ich hatte die 28, das war meine erste Nummer in Freiburg. Die wurden mir zugeteilt, also ich habe die nicht ausgewählt und hat aber ganz gut gepasst, weil mein Opa am 28. Januar Geburtstag hatte. Deswegen war so ein bisschen zumindest eine kleine Verbindung da. Und wie gesagt, es lief dann ganz gut in Freiburg und dann war in Dortmund die Nummer frei. Es gab noch die Nummer 2, die frei war, als Verteidiger. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann jetzt nicht die 2 nehmen, weil ich habe irgendwie, weiß nicht, wollte ich die nicht haben und dann habe ich mich da auch für die 28 entschieden. Ja, in Gladbach war sie dann auch frei. Deswegen war das dann so ein verselbstständiges Rad, dass es dann einfach so dabei geblieben ist, ohne jetzt zu abergläubisch zu sein oder dass es jetzt ja immer diese 28 sein muss, aber es war halt dann immer zufälligerweise die Nummer frei und war auch keine andere passendere, also eine 4 oder eine 5 frei, deswegen war es dann eigentlich immer die 28, ja.
Ja, du weißt ja, also wenn jetzt Cristiano Ronaldo irgendwo hinwechselt, der wird immer die 7 haben und für dich wird immer die 28 freigehalten.
Ja, auch nicht schlecht.
Ja, so kann man das auch
sehen. Jetzt hätte ich ja auch meine ganzen Insta- und Social-Media-Seiten umbenennen müssen.
Eben. Also von daher, es ist auch für einen Fan, das kann ich dir sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Fan sich ein Trikot kauft und im Sommer heißt es dann, der Spieler hat sich für eine andere Nummer entschieden. Das ist wirklich die absolute Hölle. So, ich mag zum Beispiel
hier... Ich habe es nur für die Fans gemacht.
Ja, genau so sieht's aus. Was haben wir denn hier noch? Wir haben bestimmt noch ein paar interessante Fragen. Woran hat es gelegen, dass du nicht im Derby 3-mal getroffen hast, sondern nur 2-mal? Ja. Das ist schon eine harte Nummer gewesen. Aber Derbys allgemein, ne? Vielleicht kannst du mal erzählen, du hast das ja dann mit Gladbach auch gehabt, besonders das Spiel gegen den ersten FC Köln auch, ist da eine hochemotionale Geschichte. Das muss doch für jeden Spieler ein Highlight sein, Derby zu spielen. Also da muss man sich wahrscheinlich auch 2-3 Wochen vorher schon drauf freuen, denke ich zumindest.
Ja, also klar, Gladbach-Köln war schon sehr, sehr emotionales Derby, aber ich würde trotzdem das, klar, Revier-Derby, als Schalke noch um Europa gespielt hat, das war schon...
Das ist lang her.
Ja, als sie noch gut waren. diese Revier-Derbys, die waren nochmal eins drüber. Also das war wirklich stimmungsmäßig auch, ja, von den Tribünen her, dieser auch bei Auswärtspartien. Klar, man kennt, ich habe mit Freiburg in Schalke gespielt und dann habe ich mit Dortmund das erste Mal in Schalke gespielt. Da stand die ganze Gegentribüne. So, das kannte man ja nicht aus normalen Bundesligaspielen. Das gleiche bei Heimspielen gegen Schalke. Das war mit die krassesten Atmosphären einfach, die man glaube ich haben kann, in so einem Tempel dann so angepeitscht zu werden und wirklich mit einem damals noch mehr oder weniger auf Augenhöhe Konkurrenten zu spielen. Das war schon wirklich sehr, sehr pushend einfach. Da durfte ich dann auch einmal in Dortmund und einmal in Schalke in der gleichen Saison treffen. In Dortmund auch noch mit einer Vorlage davor. War, wie gesagt, die Zeit als Rechtsverteidiger. Unbeschreiblich. Und unfassbares Gefühl einfach in so einem wichtigen Spiel, vor allem für die Fans, dann natürlich auch offensiv glänzen zu können.
Ein Freund hat mir irgendwie noch eine Nachricht geschickt, als ich ihm gesagt habe, dass du zu Gast bist, und hat er ja gesagt, boah, der hat damals im Derby hat er so ein Tor geschossen, so ein schulmäßiger Kopfball, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Jetzt habe ich versucht, das Tor irgendwie bei YouTube zu finden. Ich habe es nicht gefunden. Nein, ich habe es nicht gefunden. Ja, vielleicht kannst du das. Ja, ja, genau. Also du hast es bestimmt, ja. Aber kannst du mir gerne mal den Link schicken und dann kann ich das nochmal veröffentlichen, damit sich alle nochmal ansehen können, wie man richtig aufs Tor köpft. Ich habe ja zu Hörerfragen aufgerufen. Aber das Interessante ist, es kommen oft nur so Statements, wie zum Beispiel einfach nur großes Lob für den Menschen Matze Ginter und seine Karriere, ein Vorzeigeprofi. Also solche Nachrichten kommen hier reihenweise rein. Jetzt könnte man natürlich sagen, Spielern ist ja immer ihr Image wichtig, ja. Also es gibt natürlich Spieler, die achten ganz besonders darauf, wie sie sich verhalten. Bei dir haben alle das Gefühl, das ist zumindest mein Eindruck, dass du zu 100% authentisch bist. Wie kann man, ich versuche dieses Statement, was einige hier rausgehauen haben, mal ein bisschen in eine Frage umzuformulieren. Wie kann man in diesem Profi-Business, das hast du ja eben selber gesagt, es ist ein Geschäft, wie kann man im Profi-Geschäft einigermaßen auf dem Boden bleiben?
Indem man zum einen sich mit, also ich habe immer noch die gleichen Freunde wie früher, ich habe immer noch, klar, Familie, Verwandtschaft, indem man so das Umfeld quasi im normalen, das zum normalen Umfeld Bezugspunkte hat einfach und zum anderen einfach so ist, wie man ist. Ich kenne auch Spieler, denen, wie du gesagt hast, das öffentliche Bild sehr, sehr wichtig ist und die dann, keine Ahnung, ein, zwei PR-Manager engagieren und sagen, mach mal so nach dem Motto, damit ich gut rüberkomme. Ja, das war jetzt nie für mich irgendwie das Thema. Deswegen, ja, einfach als Tipp vielleicht auch gerade für junge Spieler, sich nicht verbiegen zu lassen. Natürlich dazu zu lernen, sich zu entwickeln, aber nicht in seiner Grundeinstellung sich irgendwie, ja, jetzt nicht dem Fußballgeschäft quasi zu beugen oder alles mitmachen zu müssen, sondern einfach das, klar, wenn es einem Spaß macht, sofort, keine Ahnung, TikTok irgendwie rumtanzen und so, alles kein Problem, aber ja, für mich ja, waren so ein paar Themen nie wichtig und deswegen war das auch für mich kein Thema, mich jetzt irgendwie da zu verändern. Im Gegenteil, natürlich habe auch ich mich weiterentwickelt. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, war ich am Anfang auch immer die bösen Journalisten. Und bis ich dann mal verstanden habe, die machen auch ihre Arbeit, die machen auch ihren Job. So ist alles halb so wild und ja, einfach sich selbst treu bleiben, würde ich sagen.
Ist denn sich selbst treu zu bleiben schwer, wenn das erste Mal auf dem Konto irgendwie nach einem Monat eine fünfstellige Summe kommt und man sieht, das ist aber schon ganz viel Geld. Ist das schwer, dann genau so auf dem Boden zu bleiben, wie dir das jetzt gelungen ist? Weil kannst du nachvollziehen, dass es anderen nicht gelingt? Sagen wir es mal so.
Ja, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte das Glück, dass ich so einfach eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte, gefühlt. Hat es mir an nichts gefehlt. Ich wurde sehr, sehr bodenständig auch erzogen und natürlich hat auch die Freiburger Jugend da sehr, sehr großen Wert auch drauf gelegt, dass es natürlich auf der einen Seite das Fußballerische wichtig ist, aber auf der anderen Seite auch das die Sozialkompetenz, sage ich jetzt mal, dass gerade in der Mannschaft und es wird auch immer so bleiben, es ist einfach ein Mannschaftssport und dass da sehr, sehr viele dazugehören und man nichts alleine schaffen kann. Und trotzdem verstehe ich auch, wenn Spieler einfach vielleicht aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur, aus einem anderen Umfeld auch kommen, die das vielleicht nicht so gehabt haben und auch gar kein Vorwurf. Ich verstehe das voll und ganz, dass man dann vielleicht nach dem ersten großen Vertrag oder was auch immer, nach dem ersten Vereinswechsel dann sagt, ja, boah, läuft schon ganz gut so und jetzt machen wir hier mal und da mal und wie gesagt, gar nicht das irgendwie werten zu wollen, sondern das war so aus meiner Sicht, glaube ich, ein großer Pluspunkt, dass ich so erzogen wurde, das so ein bisschen alles in Relation setzen zu können.
Ja, ich glaube, an anderer Stelle habe ich das schon mal gesagt. Über 75% aller US-Sportprofis, also aus den vier großen Ligen, müssen nach ihrer aktiven Karriere Insolvenz anmelden. Das ist ja eigentlich eine schockierende Zahl, ne? Also ich find's echt unglaublich. Guckst du als jemand, der auch für die Nationalmannschaft gespielt hat, guckst du dir die Testspiele der Nationalmannschaft eigentlich noch an, wird hier gefragt? Machst du das?
Ja, ab und zu. Also klar, zum einen, wenn es die Zeit zulässt, zum anderen natürlich gerade am Anfang, als ich dann nicht mehr dabei war, war es schon ein bisschen härter, sage ich jetzt mal, aber mittlerweile mit ein bisschen Abstand, klar, schaut man das natürlich auch gerne und hofft natürlich dann logischerweise auf erfolgreiche Spiele und ist dann quasi wie normaler Fan auch vorm Fernsehbildschirm dabei.
Ist es denn so, dass du, wenn du jetzt als Spieler diese Spiele anguckst, dass du die dann, also du hast jetzt gerade gesagt, als Fan anguckst, aber analysierst du dann teilweise auch Spiele? Und wie läuft das dann zum Beispiel im Alltag bei euch beim SC Freiburg ab? Verlässt du dich dann komplett auf das, was das Trainerteam analysiert, oder guckst du dir vielleicht auch nochmal selber gerne ein Spiel extra an?
Also wenn ich zu Hause mit Freunden schaue, dann bin ich eigentlich eher so zum Spaß, zum Entertainment quasi. Hoffe natürlich auf ein gutes Spiel, dass viele Tore fallen. Als Vorbereitung, mittlerweile bin ich auch da an einem Punkt, also in Bundesliga kennst
du alles.
Spiele, ja. Genau, also da ist jetzt weniger die individuelle Spielvorbereitung, eher so die mannschaftliche Spielvorbereitung Thema. Klar, bei internationalen Spielen, wenn irgendwie junge Spieler neu dazugekommen sind, dann schaut man die schon nochmal spezieller an, die man vielleicht nicht so kennt oder nicht so bekannt sind. Aber ja, mittlerweile hat das eher ein Stück weit abgenommen, weil man einfach sich auch ein Stück weit einfach auf sich konzentriert.
Zeit für zwei, drei Fragen haben wir dann noch und dann kommen wir auch zum Ende. Aus meiner Sicht ist Matze einer der am meisten unterschätztesten wie auch übersehenen Spieler, obwohl er immer Leistungsträger und Konstante in seinen Mannschaften war. Ist das nur ein Eindruck von außen oder macht es den Job vielleicht sogar leichter? Dass du nicht so sehr im Fokus stehst wie andere vielleicht.
Also man muss, glaube ich, auch da unterscheiden. Ich habe unfassbar viel Wertschätzung immer intern bekommen. Also sei es von meinen jeweiligen Trainern, von den jeweiligen Verantwortlichen auch, auch von Mitspielern. Also intern würde ich schon sagen, dass es immer absolut im Rahmen war, dass ich da jetzt nicht unterschätzt wurde, dass ich jetzt in der Öffentlichkeit vielleicht nicht den, vielleicht auch nicht den Stellenwert habe, ist, glaube ich, auch einfach zum einen aufgrund der Position, zum anderen auch vielleicht aufgrund der Spielweise. Also ich bin keiner, der jetzt da drei Spieler aussteigen lässt und dann einen Ball in den Winkel haut, wahrscheinlich. Wäre natürlich auch mal nicht schlecht, aber einfach relativ, ja, also ist auch auf der einen Seite, man weiß von mir wahrscheinlich zu 98%, was man für ein Spiel bekommt. So, und die Öffentlichkeit sagt, bisschen langweilig, vielleicht negativ jetzt mal ausgedrückt. Und gerade Trainer und auch Spieler oder Vereine sagen, ja, diese Verlässlichkeit ist sehr, sehr wichtig für mich als Trainer oder als Verantwortlicher. Deswegen ist das vielleicht ein Erklärungspunkt, aber wie gesagt, ich fühle mich jetzt nicht unterschätzt, weil ich, wie gesagt, auch weiß, dass ich jetzt nicht, ganz am Anfang habe ich es ja auch gesagt, das allergrößte Talent war, sondern mir das alles immer sehr, sehr hart erarbeiten musste, alles über Disziplin und Ehrgeiz versucht habe auszugleichen oder auch andere Spieler zu überholen. Und ja, ob es leichter macht, weiß ich nicht, weil ich jetzt nicht so das Gefühl habe, dass es so ist. Aber wenn es so rüberkommt, sind die Ausschläge vielleicht nicht so. Also wenn, dann sind die Ausschläge nach unten nicht so, genauso wie nach oben.
Ja, aber Konstanz ist ja das, was eigentlich alle Trainer immer haben wollen. Das ist genau. ja genau der Punkt. Also es nützt mir nichts, wenn du in 2 von 10 Spielen überragend spielst, bereitest ein Tor vor, köpfst selber noch den Siegtreffer in der 89. Ja. und in den anderen 8 Spielen spielst du schlecht. Also da hat ja kein Trainer der Welt was von. Dann sage
ja,
ich,
aber es gibt mittlerweile
lieber die Konstanz.
Ja, aber es gibt auch Philosophie- oder Trainerfragen, die sagen, oder Trainer, die sagen, ja, wir wollen das Auffällige, wir wollen dieses oder Auffälligere, sage ich jetzt mal. Ich glaube, Thomas Müller hat es ganz gut gesagt, gerade auch für Spieler bei Bayern. Also er hat lieber jemanden, der 9-mal eine 3,0 spielt, als 5-mal eine 2 und 5-mal eine 5, so nach dem Motto. Also dieses, man weiß, was man von einem bekommt, ist, glaube ich, sehr, 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 sehr wichtig. Und wie gesagt, manche Trainer oder ich hatte das große Glück, dass sehr, sehr viele Trainer das wertgeschätzt haben bei mir. Aber es gibt genauso auch Vereine und Trainer, die sagen, ja, aber das Potenzial von den einzelnen Spielen, versuchen wir jetzt konstant zu bringen. Also ist immer auch Philosophiefrage.
Ja, wo du gerade Trainer schon ansprichst, da wurde nämlich auch nachgefragt, du hast unter Christian Streich gearbeitet, du hast unter Thomas Tuchel und Jürgen Klopp gearbeitet bzw. gespielt, du hast unter sehr bekannten Trainern gespielt, du bist unter Jogi Löw mit Weltmeister geworden sozusagen, also auch der ein großer Name. Von wem ist denn was besonders hängen geblieben? Also wo sagst du, das ist eine Eigenschaft eines dieser Trainer, du musst jetzt nicht über alle Trainer sprechen, aber von einem, wo du sagst, das ist ganz besonders hängen geblieben, da profitiere ich heute noch von.
Ja, ich finde, spielerisch, fußballerisch ist Thomas Tuchel sehr, sehr prägend gewesen. Wie er Fußball sieht, wie er auch Räume sieht, wie er den Fußball gesamt sieht, wie er seine Mannschaft spielen lassen will, das war schon sehr, sehr beeindruckend, weil ich das davor, klar, Christian Streich und Jürgen Klopp eher auf einer emotionaleren Schiene kennengelernt habe und er war wirklich sehr, sehr auch viel mit Statistiken gearbeitet hat. Und ja, Jürgen Klopp und auch Marco Rose sind für mich so Beispiele, gerade auf der menschlichen Ebene, die sehr, sehr, ja, wie so ein Kumpeltyp halt sind, wie man sie auch wahrnimmt. Auch das war sehr, sehr schön mitzuerleben, dass ein anderer Ansatz ist, der genauso funktionieren kann, einfach auf einer anderen Ebene. Gerade, wie gesagt, dieses Menschliche, dieses Miteinander. Die beiden waren schon gerade auf der Schiene auch da beeindruckend, ja.
Ja, also Marco Rose hast du jetzt noch mit reingenommen. Da sieht man mal, unter welchen Trainern du gearbeitet hast. Also das ist auch nicht selbstverständlich, unter absoluten Spitzentrainern ja auch. Würde Matthias Ginter seinen Weltmeistertitel gegen eine Meisterschaft mit dem SC Freiburg eintauschen?
Boah. Ah, je.
Das ist eine harte Nummer, das muss ich wirklich sagen. Das ist eine richtig fiese Frage, ja.
Boah, ich weiß nicht. Ja, wir hatten es ja vorher schon. Das ist natürlich der größte Titel, den man haben kann. Auf der anderen Seite so eine Leicester City 2016 Meisterschaft mit Freiburg.
Boah, Leicester ist jetzt aber abgestiegen, ja? Also da muss man vorsichtig sein. Ja?
Aber so die Meisterschaft, meine ich, diesen Stellenwert der Meisterschaft, hat natürlich auch was.
Ich formuliere die Frage um. Oder sagen wir mal so, einen Pokalsieg würdest du gegen den WM-Titel nicht eintauschen, aber die Meisterschaft vielleicht schon.
Gegen den Pokalsieg?
Ja, also du würdest den WM-Titel nicht gegen einen Pokalsieg mit dem SC Freiburg eintauschen.
Ach so.
Das würde nicht ausreichen, aber vielleicht eine Meisterschaft eventuell. Oh, du zögerst sehr, ich merke schon. Also dieser WM-Titel ist hängen geblieben. Ja? Dieser WM-Titel ist hängen geblieben.
Ja.
Deswegen, ich muss da noch mal kurz nachfragen, weil ich merke, es fällt dir ja richtig schwer, da eine Entscheidung zu treffen.
Aber
weil du musst dich ja quasi gegen den SC Freiburg entscheiden. Das deswegen. Verstehe ich, dass du das nicht machen möchtest.
Aber
Olympia ist bei mir eine ganz große Nummer. Ja? So. Wie hast du denn die Olympischen Spiele als Fußballprofi erlebt?
Ja, war auch ein absolutes Highlight. Also auch
vor allem da ja auch wieder hinzukommen, ne? Also an den gleichen Ort, wo genau, du 2 Jahre vorher Weltmeister geworden bist.
Das zum einen und zum anderen, auch da war so das Gefühl vorher, war Olympia, Fußball, jetzt nicht das allerhöchste, die allerhöchste Anerkennung. Und trotzdem haben wir damals eine unfassbar gute Atmosphäre, eine unfassbar gute Stimmung in der Mannschaft gehabt. War, wie gesagt, ein absolutes Highlight, weil es sich eben mal nicht alles im Fußball gedreht hat, sondern das Turnier mit vielen anderen Turnieren nebenher gelaufen ist. Also wir waren dann auch im Olympischen Dorf, dann hast du einen Tag irgendwie ein Handballspiel angeschaut oder warst beim Schwimmen, beim Basketball, bei der Leichtathletik. So, man konnte mit allen Athleten über den ganzen Globus irgendwie zusammen Mittagessen oder wie auch immer, hat sich da halt im Olympischen Dorf gesehen und das war schon sehr, sehr besonders, einzigartig und war zu dem Zeitpunkt, habe ich es nicht verstanden, warum das so nicht wertgeschätzt oder unterschätzt dann auch so ein Turnier war. Aber ich glaube, ja, mittlerweile haben wir da, oder ist das schon so ein bisschen, gerade auch als vor 2 Jahren die Olympischen Spiele in Paris dann waren, ist das, glaube ich, schon auch ein bisschen mehr Thema gewesen, dass auch Fußball bei Olympia gespielt wird. Wie gesagt, war ein unfassbar schönes Erlebnis. Also ich würde jederzeit wieder zu den Olympischen Spielen gehen, weil das dieser Geist und wie gesagt, das ist nicht, dass auch andere Sportarten gleichzeitig sind, sehr speziell machen.
Also wenn wir uns qualifizieren, kannst du ja 2028 dann die Goldmedaille in Los Angeles gewinnen. Die fehlt dir ja noch in der Sammlung.
Ist das 2028?
Ja, also bis 2028 wirst du ja wohl noch spielen.
Ja, klar.
Ja, okay, dann werden wieder drei über 23 Spieler dabei sein dürfen.
Dann
würde
ich mich da schon mal indirekt anbieten.
Ja, okay, alles, dann hätten wir das hier an der Stelle geklärt. So liebe Medien, also liebe großen Medien, ihr könnt das jetzt hier zitieren. Ihr müsst natürlich bitte die Quelle angeben, das ist ganz, ganz wichtig. Matthias Ginter möchte zu den Olympischen Spielen 2028, so kann man das schon sagen.
Das kann man so sagen.
Ja, gut.
Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine EM-Teilnahme mit 34.
Ja, warum denn nicht? Es geht doch um Konstanz. Wenn du dann konstant 6, 7 Spiele machst auf hohem Niveau, bitte, ja, lieber die 3 im Kicker. Wochen, anstatt die 5 und dann mal eine 2. Ja, deswegen, also Zeit hättest du. Ja?
Ich hab
Zeit. Also deine Frau sagt, ich kümmere mich um die Kinder.
Ich bis 34 noch einigermaßen den Anspruch habe, dann als einer von 3 ausgewählt zu werden.
Du würdest jetzt auch, also wenn der Julian anruft, würdest du dran gehen für den Sommer, ne? Spontan. Würdest du sagen, okay.
Spontan würde ich mich bereit erklären, ja.
Ja, alles klar, ich verstehe. Ich glaube, das war ein perfekter Abschluss für diese Sendung. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bei dir bedanken. Ich wünsche dir nur das Beste, bis auf das Auswärtsspiel in Dortmund. Da natürlich nicht. Und das geht einfach nicht. Aber ich würde euch sehr gönnen, wenn ihr in den Pokalwettbewerben was reist. Da seid ihr ja noch in beiden Wettbewerben noch mit dabei. Das ist ja auch was ganz, ganz Besonderes. Und nochmal vielen, vielen Dank. Viel Erfolg auch für die Arbeit in Zukunft in hoffentlich noch ganz, ganz vielen Jahren mit deiner Stiftung. Danke. Weil ich das sehr bemerkenswert finde. Also schaut gerne vorbei. Sucht einfach nach der Matthias Ginter Stiftung. Und ihr könnt natürlich auch vorbeischauen auf schwarzgelberunde.de. Ich hoffe, es hat euch da draußen auch eine Menge Spaß gemacht. Nächste Woche sehen wir uns dann wieder. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.